Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen beim heutigen Podcast. Diesmal sind wir zu Gast bei Professor Dr. Dr. Johannes Huber. Anbei ein kurzer Auszug aus seiner spannenden Biografie. Er ist in Bruck an der Leiter geboren, in Hollerbrunn in die Schule gegangen, hat sich dann dazu entschlossen, sowohl Medizin als auch Theologie gleichzeitig zu studieren, war 10 Jahre lang der Sekretär, einer der beiden Sekretäre von Kardinal König, hat sich nachher dazu entschlossen, den wissenschaftlichen Medizinerweg einzuschlagen. In den 80er Jahren hat ein Habil über Chromosomenaberrationen bei malignen gynäkologischen Erkrankungen verfasst, war von 2001 bis 2007 Leiter der Ethikkommission des Bundeskanzleramtes, hat über 300 wissenschaftliche Publikationen verfasst, zahlreiche Bestseller und auch einen Roman mit dem Titel Der Seelenheiler. Es gibt also genug Themen, über die wir sprechen können, unter anderem auch über die von ihm geschätzten Waldmeditationen. Viel Freude beim heutigen Podcast. Ja, vielen Dank für die nette Einladung in Ihre Ordi.
Danke fürs Kommen.
Wir haben uns schon sehr auf das Gespräch gefreut. Ich würde gleich mitten in Medias Res gehen mit einem Zitat, das ich selber recht mag. Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung. Aus dem 12. Jahrhundert von Thomas von Aquin. Mhm. Was sind Ihre ersten Gedanken zu dem Zitat?
Das hat Schiller dann ja irgendwie aufgenommen, direkt oder indirekt, wenn er meinte, es ist der Geist, der unseren Körper formt. Und wir Mediziner sehen natürlich immer wieder, dass hier sehr wohl eine Relation besteht, dass das vegetative Nervensystem, vor allem der Nervus vagus, der vagabundierende Nerv, der vom Gehirn alle Organe ergreift, registriert und auch die Organe beeinflussen kann, dass hier ein Konnex ist zwischen dem, was wir Geist nennen, und dem Körper. Und dass es bis zu einem gewissen Grad schon möglich ist, unseren Körper auch durch geistige Aktivität zu beeinflussen.
Jetzt würde ich so ab und zu ein paar Stationen aus Ihrem Leben mit einbringen in das Gespräch. Ja. Ich weiß, Sie sind in Bruck an der Leiter geboren, ja. Hollerbrunn Schule gegangen. Ja. Warum man Medizin studiert, kann ich gut nachvollziehen, habe ich ja selber gemacht. Ja. Warum man Theologie studiert, kann ich auch gut nachvollziehen, aber beides gleichzeitig anzufangen, ist doch ungewöhnlich.
Naja, das hat tatsächlich einen biografischen Hintergrund, weil ich natürlich das Kind nicht begüteter Eltern war und die Kirche seit Jahrtausenden das gemacht hat, wo ich dann auch in den Genuss gekommen bin, bevor also die soziale Marktwirtschaft hier den Ärmeren unter die Arme gegriffen hat. Nämlich sie hat die Kinder, die sich ein Gymnasium nicht leisten konnten und die bis zu einem gewissen Grad den Eindruck erweckten, dass sie da halbwegs aufgeweckt sind, nicht? Die hat sie unter ihre Fittiche genommen und hat ihnen also das gymnasiale Leben ermöglicht. Und so konnte ich in Hollerbrunn studieren. In Hainburg selbst, wo ich damals war, gab es ja gar kein Gymnasium. Also ich hätte müssen nach Wien fahren oder nach Bruck an der Leiter. Und die Möglichkeit, also in Hollerbrunn ein Konvikt zu besuchen und dort das öffentliche Gymnasium auch absolvieren zu können, das verdanke ich letzten Endes der katholischen Kirche. Und ja, und dann bin ich natürlich automatisch, das ist ja dann ein Selbstfahrer, bin ich in den Weg der theologischen Überlegungen gekommen, hatte interessanterweise, über den wir heute nicht reden sollen, aber reden könnten, es würde sich aufzahlen, einen Religionslehrer, der mich zweimal gerettet hat, weil ich im Konvikt möglicherweise vom Benehmen her auffällig war und ein Raufhansel, wie man heute sagt, und ich da beinahe rausgeworfen worden wäre. Und dieser Religionslehrer hat gesagt, nein, behaltet es denn, aus dem wird vielleicht noch einmal etwas. Und das war der Dr. Grohr.
Nicht? Das war der Dr.
Das war der Dr. Grohr. Wirklich? Also dem verdanke ich eigentlich auch, dass ich das dann weitermachen konnte. Und damit hat sich natürlich das Theologiestudium bis zu einem gewissen Grad nahegelegt. Und die Medizin hat mich deswegen immer interessiert, weil die Entstehung des Lebens war eine Frage, der ich schon als Kind Gedanken gewidmet habe. Und so ist es dann beides entstanden. Nicht? Und wobei natürlich in der Antike waren viele Mediziner, waren ja auch Theologen, nicht?
Waren das, Denker, ja. Nicht? Und so. Ich habe so ein bisschen auch ein zweites Steckenpferd, die Tibetologie und die tibetische Medizin. Und da war es auch bis vor 100 Jahren so üblich, dass man, wenn man tibetische Medizin studieren wollte, männlicher Mönch sein sollte. Sonst war man eigentlich gar nicht zum Studium zugelassen. Ja.
Nein, nein, das ist auch in der griechischen Kultur so gewesen, nicht? Und hat natürlich schon eine gewisse Berechtigung, denn die Medizin ist doch jeden Tag auch mit der Endlichkeit unseres Daseins konfrontiert. Und dieser Frage kann man ausweichen oder man kann fliehen oder man kann sich hier stellen. Und dann kommt man natürlich auch in jene Wissensgebiete hinein, die die Theologie beackert.
Kurz nochmal in Ihre Schulzeit zurück, Dr. Grohr, haben Sie sich nachher mal bei ihm sozusagen bedankt, für, dass er Ihnen da sozusagen den Weg gebahnt hat?
Schauen Sie, das ist eine große Story gewesen, über die man natürlich extra mal reden könnte. Er hat sicher etwas gemacht, was nicht in Ordnung war. War allerdings in einer Zeit, wo also zum Beispiel die Grünen in Deutschland einen Regierungsantrag eingebracht haben, dass die Sexualität mit Kindern gebilligt hätte. Das muss man sich auch, die Zeit war damals anders, nicht? Oder wenn Sie sich die Kommunen anschauen, was da sich abgespielt hat. Es war der kollektive Geist auch in dieser Sache damals ein anderer, als er Gott sei Dank, muss man sagen, heute ist. Und in diesem damaligen kollektiven Geist hat auch der Grohr aus heutiger Sicht sicher nicht korrekt agiert. Aber er hat ja dann sehr gebüßt und ich habe ihm mehrere Male im Weinviertel, wo er dann sich in dieses Kloster zurückgezogen hat, besucht. Und ja, und er hat sich sehr darüber gefreut.
Das ist ein Riesensprung, aber Kardinal König, 10 Jahre Sekretär. Ich habe natürlich jetzt ein paar Interviews gehört und so ein paar Anekdoten. Ich würde gerne mit dem Apfel anfangen, den gegrillten Apfel, den er ab und zu gegessen hat. Er ist scheinbar regelmäßig in den Wienerwald gegangen, um sozusagen den Geist auszulüften, wenn man so sagen möchte, und hat auch gefastet, um wichtige Entscheidungen zu machen. Das ist doch, weiß gar nicht, ob das ungewöhnlich war in der Zeit, oder also wie kam er darauf, das so zu machen?
Vermutlich hat er intuitiv der inneren Stimme zugehört, nicht? Aber Faktum ist, dass er am Abend sehr wenig gegessen hat. Und wenn dann an der Mensa Episcopalis, also auch die geistlichen Herren, beisammen waren und alle haben etwas gegessen, wollte er nichts essen und hat sich von der Schwester dann immer so einen gerösteten Apfel servieren lassen. Aber im Prinzip wusste er genau, dass das Abendessen offensichtlich seiner Gesundheit nicht gut tut. Und wie dann die Wahrheit in Indonesien eine Kliniken gebaut hat, wurde ich gebeten, ihnen dabei zu helfen. Und dann gab es dort in Jakarta einen großen Empfang und da saß neben mir die Gesundheitsministerin aus Jakarta und hat dann während des Gespräches gesagt, sie hat eine zentrale Frage, was kann ich ihr raten, damit sie den Alterungsprozess verlangsamt? Und da habe ich mir gedacht, was soll ich ihr jetzt sagen? Und bin auf diese Anekdote vom Apfel plötzlich draufgekommen, habe gesagt, gnädige Frau, dann canceln Sie das Abendessen, Dinner canceling. Das ist in Jakarta entstanden, in Anlehnung letzten Endes an meine Beobachtung beim Kardinalkönig.
Wobei, wir hatten jetzt schon Zeit, ein bisschen hier den schönen Raum zu bewundern. Und da ist auch so ein Zitat von Goethe so ungefähr, der auch schon Dinner canceling als Erster.
Ja, das war der Leibarzt von Goethe, nicht? Der Leibarzt von Goethe hat das, der war ja ein Makrobiot, Die Makrobiotik ist ja damals entstanden. Hufeland hieß der, Dr. Hufeland, und der hat Goethe mehr oder weniger beraten. Goethe hat sich sicher nicht daran gehalten, aber Hufeland war der Meinung, man soll tatsächlich das Abendessen, soweit es geht, reduzieren oder es überhaupt streichen. Makrobiotik. Und er hat noch einen interessanten Satz gesagt, der in einem dieser Werke drinnen steht. Der Arzt assistiert, aber heilen tut der Körper selbst.
Heilen tut der Körper selbst.
Ein schöner Satz, nicht? Und den habe ich immer vor Augen, wenn ich die Selbstheilungskräfte des Körpers anspreche.
Ich habe immer so viel tiefen Respekt vor diesem Ausdruck der Heilung, weil Heilung für mich so ganz was, schon fast Heiliges ist. Also deswegen ist gut, der Körper heilt. Also wir als Ärzte, wir behandeln vielleicht so.
Assistieren,
das ist eigentlich eine schöne Geschichte.
Ja.
Also Heilung ist für mich so was ganz, deswegen zu Ihrem Buch, glaube ich, falls wir Zeit haben, würde ich Ihnen noch gerne kommen, das Seelenheiler. Ja. Ich hätte da die ein oder andere Stelle mal markiert mit Sätzen, die ich besonders schön finde, die ich Ihnen dann gerne vorlesen wollte, um zu schauen, was ich dann, also was Ihre Gedanken dazu waren. Kardinal Köhn, oder machen wir es erst so, wir als Ärzte studieren natürlich und machen dann eine Ausbildung. Was ist ein guter Mediziner für Sie?
Schauen Sie, das ist auch eine Anekdote, die mit König irgendetwas zu tun hat. Nämlich immer zum Jahreswechsel hat der damalige Bundeskanzler Kreisky König besucht. Nicht zu Weihnachten, nicht, aber zum Jahreswechsel. Und meine Aufgabe war es, am Eingang in der Wollzelle 2 zu empfangen. Da ist er mit seinem Rover gekommen. Also das war damals sein Auto. Und der Fredi Reiter war sein Kabinettschef und der Hansi Mahr, das war sein Pressesprecher, mit denen verbindet mich jetzt noch eine Freundschaft, denn das war damals also eine sehr nette Runde. Mhm. Und ich habe ihn dann rauf begleiten dürfen über die Rokoko-Stiege des Erzbischöflichen Palais oder eigentlich Renaissance-Stiege, einer der schönsten Renaissance-Teile, die man in Wien hat. Und dann bleibt der Kreisky eines Tages, also an einem dieser Besuche stehen mitten auf der Stiege und sagt, junger Freund, mich anschauend, was wollen Sie einmal werden? Und da habe ich gesagt, so wie es jetzt ausschaut, Arzt. Und dann hat er gesagt, wenn Sie ein guter Arzt werden wollen, dann müssen Sie das Gleiche machen wie ein guter Politiker. Und dann hat er wieder 20 Sekunden nichts gesagt, das war so seine Nachdenkpause. Und dann hat er gesagt, ein guter Arzt und ein guter Politiker, die müssen die Menschen lieben. Und das macht ihre Güte aus. Und immer wieder, wenn ich eine schwierige Patientin habe, und die hat man ja immer wieder, nicht, denke ich mir, lieben. Das ist das Wichtigste, auch wenn es im ersten Moment schwer geht.
Ist ein hoher Anspruch, aber eine gute Übung natürlich, im täglichen Umgang mit wem auch immer. Ja.
Ja.
Kreisky.
Ja, das war halt die Gesprächskultur, die der Kardinal König hatte, nicht? Und damit ist ja Österreich ganz gut gefahren. Also er hat keine Barrieren gekannt und er hat auch keine Feuermauern gekannt. Er hat gesagt, man kann völlig unterschiedlicher Meinung sein, aber reden und sprechen muss man mit allen. Und man kann im Argument dann versuchen, also zu brillieren und auch im Argument das Recht zu bekommen, aber nicht durch Mauern und nicht durch Verbote. Und das ist auch in der heutigen politischen Szene nicht unwichtig. Man muss mit jedem Menschen reden, auch mit dem, den man vielleicht sogar als gefährlich einstuft.
Also, das ist natürlich, oder ich versuche gerade mir zu, also, wie schön, dass Sie das alles durch Kardinal König irgendwie erfahren konnten und zu sich erinnern konnten. Was waren andere Dinge, die Sie von ihm lernen durften?
Ja, seine hohe Toleranz, nicht? Also er war immer der Meinung, dass nicht nur die Kirche die alleinig selig machende Meinungsbildnerin ist, sondern dass in vielerlei Weise Gott zu den Menschen gesprochen hat und das hat viele Gesichter und natürlich dann in unserer Auffassung in besonderer Weise durch Jesus Christus. Und er hat den Kontakt zu allen gesucht. Er war nicht nur bei der Gewerkschaft, sondern er hat natürlich auch zu den Freimaurern Kontakt gesucht. Und da konnte ich ihm sogar sehr assistieren, weil ich dann am Abend, wenn mehr oder weniger fast noch unbemerkt der Großmeister damals den Kardinal besucht hat, habe ich ihm da den Weg geöffnet oder die Tür geöffnet und ihn begleitet, nicht? Und war auch bei den Gesprächen dabei. Und das war ja auch der Grund, warum von den ganz konservativen Katholiken und auch anderen ganz rechten Kreisen König dann immer wieder als Rotkardinal und als Freimaurer sogar dargestellt wurde. Davon war keine Rede, nicht? Er hat halt gesprochen. Und er hat sogar das böse Omen und das böse Reden auf sich genommen, um den Kontakt mit anderen zu suchen, weil er der Überzeugung war, dass er damit auch der Republik etwas Gutes tut. Also die Mentalität in Österreich ist sicher durch diese Gesprächskultur rausgekommen aus dieser furchtbaren Polarität und Polarisierung, nicht der Zwischenkriegszeit, wo Kirche und Sozialdemokratie zum Beispiel sich ja wie Feinde gegenübergestanden sind. Dass das heute nicht mehr der Fall ist, ist sicher das Verdienst von Kardinal König, nicht? Und auch interessanterweise, er hat auch mit einem Benja, Anton Benja, nicht? Mit denen hat er also wirklich lustig und fröhlich. Er hat keine Angst gehabt, mit denen zu reden, sondern er hat sie als gleichbürtige Gesprächspartner und als nette Menschen, selber nett seiend, empfangen. Und das hat ihn sicher besonders fasziniert und ausgemacht.
Wir haben jetzt, also will ich gar nicht vergleichen, aber in unserer Podcast-Serie fangen wir langsam an, Menschen einzuladen, die auch andere Hintergründe haben und andere Meinungen haben. Und ich finde das als totale Bereicherung, weil man kann sich ja hinsetzen, man versteht sich. Ja. Ein Lächeln ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Menschen. Also so, ja, das geht immer, auch wenn man verschiedene Meinungen hat. Das ist wirklich bereichernd gewesen, jetzt seit ein paar
dieser Gespräche. Das ist politisch aber auch ganz wichtig. Denn momentan geht auch in Europa leider die Tendenz, dass die andere Meinungen haben, dass man die eliminieren soll. Man soll sie nicht hineinnehmen, sondern man soll sie hinaus befördern. Und das halte ich für schlecht. Und das ist auch für die gesamte politische Situation ein Problem. Wenn zum Beispiel der Deutsche Bundestag eine Fußballmannschaft hat, nicht? Der Deutsche Bundestag. Und in dieser Fußballmannschaft ist jede Partei vertreten. Und eine Partei exkludiert man, die darf nicht mitspielen. Also egal, wie man zu der Partei steht, ich stehe sicher nicht also begrüßend zu ihr, aber das ist nicht in Ordnung. Und solche Dinge, denen müsste man entgegenarbeiten. Mhm. Es muss immer das Argument entscheidend sein und das Verbot kann das Argument nicht ersetzen.
Mhm. Wir haben vorher die Frage gestellt, was ist ein guter Mediziner, jetzt was ist ein guter Theologe noch anschließend daran?
Naja, ein guter Theologe in der heutigen Zeit wäre der, der es versteht, die christliche Botschaft so darzustellen, dass auch die Menschen der Jetztzeit sie verstehen und sie als gut empfinden. Dass auf der Börse der Weltanschauungen das Christentum gut abschneidet, nicht? Das wäre ein guter Theologe. Aber ich muss Ihnen gestehen, das ist momentan eine Mangelware. Glaube ich, ja. Im Katholizismus, leider. So sehr ich mich also damit identifiziere, nicht? Aber es ist, ich habe ja selbst leidvolle Erfahrungen gemacht, nicht? Also, ich war vor einiger Zeit im Pastoralrat eingeladen, der Erzdiözese Wien, um dort über die Frage der Transsexualität und der Geschlechtlichkeit zu reden. Also, in jedem Rotarier-Club wird man netter empfangen und netter behandelt als im eigenen, weltanschaulich eigenen Club, unter Anführungszeichen. Also da ist schon noch eine suboptimale Situation mit einem Nachholbedarf, sowohl was die Intellektualität eines aufgeklärten Christentums betrifft, wie auch natürlich dann die Sympathien und die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht. Nicht?
Habe ich das richtig verstanden, dass Sie mit Professor Heinz Nussbaumer wirklich auch am Artus waren?
Das war ein Freund von mir. Ich war am Artus und er hat das eingefädelt, aber wir waren nicht gleichzeitig dort. Okay, aber ich war dort mit dem Seppi Leotold, meinem ganz engen Freund, der Sohn von der sozialdemokratischen Gesundheitsministerin, nicht? Und dann noch zwei oder drei andere Freunde. Markus Metger war auch mit und wir sind dort eine Woche zu Ostern gewesen und hatten tatsächlich vor dem Osterfest 3 Tage fast nichts zu essen. Und wir konnten zusehen, wie uns das verjüngt. Also das war ein Erlebnis, auch ein spirituelles Erlebnis, nicht? Und Nussbaumer hat uns da gute Ratschläge gegeben. Aber ich war einige Male bei ihm in Bercht, also im Süden von Wien, in seiner Pfarre und habe dort auch Vorträge gehalten. Und er war ja ein Lesebuch, da was man alles erfahren konnte, wenn man mit ihm gesprochen hat. Nicht? Also er hat ja viel erlebt.
Wir hatten ja die Freude, mit ihm einen langen Podcast aufzunehmen, noch im März, kurz bevor er gestorben ist.
Ja.
Und ich habe mich ein bisschen mit dem Artus dann beschäftigt, weil als er sein Buch rausgegeben hat, ich weiß es noch, ich war irgendwie im ersten Bezirk bei der Michaelerkirche und die Sonne hat geschienen und oh, das wäre wirklich schön, da einmal mit ihm gemeinsam hinzufahren. Aber ich habe damals gedacht, noch nicht wissend, dass ich ihn nachher kennenlernen würde.
Ja.
Und mich hat ein bisschen berührt damals, oder mich hat es berührt, dass er hat das erzählt, dass die Mönche dort hatten irgendwie eine Klosteruni auch gegründet gehabt und angefangen. Und haben die dann wieder beendet mit der Begründung, dass das zu intellektuelle Studium den Mönchen gar nicht nur dienen würde?
Schauen Sie, das ist natürlich intellektuell eine wahnsinnig interessante Fragestellung. Das frühe Christentum ist ja aus mehreren Quellen mit entstanden, nicht? Und eine Quelle war Ägypten. Jesus war ja in Ägypten und hat dort Medizin studiert, Jesus von Nazareth. Und die ägyptische Philosophie, die Menschwerdung auch der damaligen Götter, nicht der ägyptischen Götter, hat entscheidend das Christentum geprägt, Und in der ägyptischen Theologie war es eben so, dass Menschen auch tatsächlich dass Götter Menschen werden konnten. Osiris, Isis, nicht in menschlicher Gestalt. Und dem entgegengesetzt hat sich das Heidenchristentum anders orientiert, nämlich im Heidenchristentum Arius, Origenes bis zu einem gewissen Grad, war Jesus von Nazareth ein Mensch, aber mit einem göttlichen Auftrag, nicht? Die Westgoten zum Beispiel, nicht? Die waren Arianer, also die haben das auch so gesehen. Und da sind dann zwei Welten aneinander gekommen, entweder alles ist göttlich oder es ist auch menschlich, aber der Auftrag ist göttlich. Und das waren wahnsinnige Streitereien in Konstantinopel, nicht? Bis in das 7. Jahrhundert, nicht? Hat jetzt Gott eine oder drei Personen? Wie ist das Wesen in Jesus? Ist es göttlich oder ist es menschlich? Und diese Streitereien haben letzten Endes dazu geführt, dass dann im 6. Jahrhundert einer gesagt hat, ja, also ich bin auch so ein Christ eigentlich und ich nähere mich aus der Quelle des Christentums, aber für mich gibt es nur einen Gott. Und es gibt nur einen Vermittler. Und der das gesagt hat, war Mohammed. Mhm. Und der Islam ist eigentlich nichts anderes wie eine Reformationsbewegung des Christentums, wo also jahrhundertelang gestritten wurde, ob es drei Personen in einem Gott gibt, wie die Person Jesu Christi zu sehen ist. Der Islam hat gesagt, es gibt nur einen. Also ich glaube, und da gab es ja vor einiger Zeit eine Ausstellung im Kunsthistorischen Museum sogar, im Papyrus-Museum über die Sonne oder der Halbmond am Nil, wo man sehr schön zeigen konnte, dass hier eine Evolution auch des Islam stattgefunden hat. Also ich glaube nach wie vor, der Islam war so etwas wie eine Reformbewegung des Christentums, genauso wie das Christentum eine Reformbewegung des Judentums war. Mhm. Nicht? Also es ist jüdisch, aber für alle. Und nicht nur für das erwählte Volk.
Nochmal gerne zurück zum Berg Athos, weil ich ja noch nicht dort war. Also Sie haben dort scheinbar wenig zu essen bekommen, drei Tage. Und
überhaupt nichts.
Gar nichts?
Wir haben nur getrunken.
Wirklich?
Da gab es einen öffentlichen Brunnen und da haben wir getrunken.
Das war
unmittelbar vor Ostern. Wahrscheinlich ist das also die Karwoche damals gewesen.
Ja? Das war vor Ostern, deswegen, es war geplant sozusagen.
Gut, dass wir nichts zu essen bekommen haben. Das war vielleicht nicht geplant, aber wir haben es ertragen. Also vielleicht war Kleinigkeit, aber es war dann zu Ostern tatsächlich war ein Festmahl und da durften wir auch dabei sein. Und vorne ist der Abt gesessen und der hat dann schnell gegessen und wir mussten auch schnell essen, denn in dem Moment, wo der Abt aufsteht, müssen alle aufhören zum Essen und müssen weggehen.
Und Sie waren dort, also mit Bosse Metka und...
Mit Markus Metka war ich, und mit dem Seppi Leodolter. Und noch mit zwei oder drei anderen, mit einem Kärntner Freund. Und wir waren in dieser russischen, in dem russischen Kloster am Berg Athos, das Putin mehr oder weniger restauriert hat und wunderschön restauriert hat. Und Putin ist auch einmal dort gewesen.
Hätte ich irgendwie auch gehört,
genau. Warte, weiß ich, hat man Bilder gesehen.
Ja. Und Sie haben dort also den Tag frei gestalten können? Oder waren, haben Sie sich, der, wie soll ich sagen, der, dem Tagesrhythmus anderer Mönche untergeordnet?
Also ja, wir haben die Liturgie erlebt, das war ja damals Osterliturgie, und der haben wir beigewohnt, und sonst sind wir auf der Insel spazieren gegangen und haben im Gehen meditiert, also Peripatetiker, wie die alten Griechen, nicht?
Das haben Sie ja gesagt, dass Sie sowieso Peripatetiker wären und auch gerne in Linz einmal eine Runde drehen und im Wienerwald.
Das ist richtig, ja.
Wie Kardinal König.
Auch, ja, das ist richtig.
Das heißt, der Aufenthalt in der Natur ist nach wie vor irgendwie eine Quelle des...
Also das muss jeder natürlich für sich entscheiden, aber mir tut es gut.
Sie haben wirklich das Wort Meditation in den Mund genommen. Ist das, also, das ist ja nicht Gebet, das ist doch irgendwie eine andere Form.
Na, es ist ein Nachdenken, nicht? Über die Tatsache, so sehe ich es eben, dass wir Teil eines ganz Großen sind, nicht? Und in diesem ganz Großen eingebettet sind und es dort weder Zeit noch Raum gibt, aber es existiert. Und das Interessante ist, dass diese subatomaren Bereiche offensichtlich auch in der Medizin immer mehr sich bewegen, zu greifen beginnen, was hinweisen würde, dass auch unser Körper aus einer Entität besteht, in der es weder Zeit noch Raum gibt. Und Sir Penrose, nicht, der Nobelpreisträger 2020, vertritt die Meinung, er lebt ja noch, dass es in den Mikrotubuli unserer Zellen gibt es quantenphysikalische Vorgänge, und die sind frei von Raum und Zeit, sind ewig.
Eine der Stellen, die ich da in dem Buch markiert habe, ist ein kleiner Paragraph über Weisheit und die Definition der Weisheit. Ich müsste jetzt schauen, aber gibt es für Sie so, also für, so muss man aus, also für die Tibeter ist Weisheit irgendwie so ein ganz wesentlicher Terminus und hat verschiedene Definitionen. Wenn Sie in Weisheit denken, was kommt Ihnen da? Einen Sinn?
Naja, nicht eine intellektuelle Aktivität unseres Gehirns, sondern Weisheit ist für mich das Wissen, dass wir in einem begrenzten Raum leben, und in diesem begrenzten Raum gibt es eben die Materie, Raum und Zeit. Und jenseits dem gibt es den subatomaren Bereich, dort gibt es diese beiden oder die auch die Materie nicht. Da gibt es weder Raum noch Zeit noch Materie. Und unter dieser Ebene gibt es wahrscheinlich auch noch eine Ebene, die wir mit unserem Gehirn gar nicht erfassen können. Und das halte ich persönlich für die Weisheit. Und man ist da in guter Gesellschaft, denn auch der Hirnforscher Roth zum Beispiel ist der festen Überzeugung, einer der bekanntesten Hirnforscher, dass sich nur ein ganz kleiner Teil der Wirklichkeit unserem Geist erschließt. Vieles können wir gar nicht verstehen. Und beim Nobelpreis 2020 übrigens, wo auch Penrose den Nobelpreis bekommen hat mit einer anderen Dame und mit einem deutschen Kollegen, da ging es um die schwarzen Löcher, ist die Dame gefragt worden, die Nobelpreisträgerin, was ihr Kommentar ist zu dem Nobelpreis, 2020 war das, und das ist dann auch durch das Feuilleton gegangen, und sie hat gesagt, wir haben mit unserem Wissen und mit unseren Forschungen haben wir die Grenzorte des menschlichen Gehirns erreicht. Darüber verstehen wir es nicht mehr.
Ja, ja.
Schwarze Löcher. Und das zeigt natürlich auch, und das ist für mich Weisheit, das Wissen um die eigene Begrenztheit, aber auch das Wissen, dass man möglicherweise geborgen ist in diesem großen, umfassenden Allem.
Das haben Sie schon mal gesagt, dass das sozusagen auch etwas schon fast Versöhnliches und Wohltuendes ist, jetzt auch in Bezug auf die eigene Vergänglichkeit und das Sterben. Das,
absolut, das ist da eine Perspektive, nicht? Und das hat ja der letzte Brief von Albert Einstein ging an die Familie seines besten Freundes, der ihm auch sehr viel geholfen hat. Und der ist 3 oder 4 Monate vor ihm gestorben. Und er schrieb damals der Familie, für uns Physiker gibt es eigentlich keine Zeit. Er ist mir jetzt vorausgegangen, mein Freund, aber für uns ist die Zeit nur eine Erfindung unseres Geistes. In Wirklichkeit gibt es nicht. Es gibt weder jetzt noch früher noch später. Alles ist eine Einheit. Und damit ist auch der Tod relativ. Es relativiert.
Wobei man da, also wenn ich das probiere, intellektuell zu erfassen, also wie nehmen Sie die Zeit, weil es eine Abfolge von Momenten?
Die Zeit ist eine Funktion der Materie. Ohne Materie gibt es keine Zeit. Und die Zeit hat interessanterweise auch in den großen physikalischen Berechnungen hat's keine Rolle gespielt, sagen uns die Physiker. Also Zeit ist eine Funktion der Materie. Wenn es keine Materie gibt, gibt es auch keine Zeit. Und wir kennen ja ein Partikel, das zeitlos ist, nämlich die Photonen. Die Photonen haben keine Ruhemasse, nicht? Und für sie vergeht keine Zeit. Sie sind ewig. Sie sind praktisch schon die Botschaft aus dem Hintergrund, so quasi den Engeln vergleichbar.
Hat dieses Wissen in Ihrer täglichen Arbeit und speziell dann auch in der, früher waren Sie ja in leitender Funktion in der Ethikkommission tätig, direkt eine Auswirkung auf die Entscheidungsfindungen von diesen Fragen, die damals gestellt wurden?
Naja, diese Entscheidungsfindung, die ist natürlich ein bisschen etwas anderes gewesen, denn ich persönlich glaube nach wie vor, dass eine Ethikkommission nicht das Schiedsgericht ist für ethische Fragen, sondern die Ethikkommission soll ethische Konflikte darstellen, sie soll Positionen darstellen und letzten Endes ist es dann die Bevölkerung, die entscheiden soll und nicht eine Kommission. Also da unterscheide ich mich vielleicht von der Auffassung anderer, die die Ethikkommission anders sehen. Und da muss man natürlich Rücksicht nehmen auf andere Positionen auch, nicht? Aber die Ethikkommission hat nicht die Aufgabe, nicht zu entscheiden, was ethisch korrekt ist oder was nicht.
Ich habe mich in der Vorbereitung von unserem Gespräch auch mit KI sozusagen besprochen und habe die KI gefragt, in der Zeit, als Sie der Ethikkommission vorgestanden sind, versus jetzt, was ist ein bisschen der Unterschied? Mhm. Und die KI hätte das anders gesehen. Mhm. Die hätte gesehen, dass Sie noch eher entscheidungsfindungsunterstützend gewesen sind. Mhm. Und die jetzige Ethikkommission würde überhaupt nur mehr sozusagen also demokratisch das Wissen präsentieren, das gerade da ist. Also gar nicht mehr Entscheidungen, sondern einfach nur mehr präsentieren, was da ist.
Also wenn die KI das sagt, dann muss ich meine Meinung revidieren.
Nein, das sieht man, wie die KI sich täuschen kann.
Naja, oder dich täuschen.
Nein, glaube ich nicht. Sie war sicher näher dran als die KI. Aber ich habe so ein halb romantisches Bild von der Ethikkommission. Da geht es um die wirklich interessanten Fragen zu der jeweiligen Zeit und da kommen im Idealfall wirklich kluge Menschen, um dann gut zu diskutieren.
Das ist ein euphemistischer Eindruck, den Sie haben.
Genau,
ich kann Ihnen garantieren, soweit ich das übertrage.
Halb romantisch.
Nein, das war nicht romantisch. Das war meine Aufgabe, sage ich Ihnen ehrlich, und das weiß die KI nicht, weil es nicht dabei war. Ja. Meine Aufgabe war, diese völlig unterschiedlichen 20 oder 22 Menschen zusammenzuhalten, ohne dass sie jedes Mal explodieren und eine Atombombe mehr oder weniger gelegt
werden. Weil so diverse Meinungen waren einfach.
Unglaubliche Meinungsverschiedenheiten. Ja, und also mehrere Male drohte schon die Kommission auseinanderzubrechen, weil es auch sehr schwer war, hier einen Konsensus zu finden. Also wir haben wenig Konsensus gefunden, weil eben unterschiedliche Meinungen waren. Und ich möchte das nicht loben, aber das Einzige, was mir wirklich gelungen ist, war zu verhindern, dass die Kommission nicht explodiert.
Wirklich auch gerade wäre immerhin gelungen, dass sie weiter existiert hat.
Ja, dass sie weiter existiert hat, bitte. Ja. Aber es freut mich, dass Sie das so romantisch sehen.
Nein, total. Ich denke mir mal, ich würde so gerne, wie ein Mäuschen, würde ich gerne einfach zuhören, was da sozusagen wirklich zu den interessanten Themen gut auf einer sozusagen respektvollen Ebene diskutiert wird. So dieses
bin mir nicht sicher, ob Sie da was versäumt haben.
Jetzt nehmen Sie mir die Illusion. Wie schade. Und weil es gibt ja dann, und die kann man ja auch runterladen, dann sozusagen die Veröffentlichungen zu den verschiedenen Themen. Die haben dann, als Sie der Leiter waren, Sie verfasst? Oder wer schreibt dann diese? Da waren ja Stammzellen und Präimplantatdiagnostik und Patientenrechte.
Das ist von den Mitgliedern verfasst worden. Also haben sie so kleine Gruppen gebildet, nicht? Und die haben das verfasst und wir haben es dann gemeinsam natürlich abgesegnet. Abgesegnet wurde es schon gemeinsam. Aber verfasst ist es dann von Arbeitsgruppen geworden.
Weil diese, ich habe nur zwei, drei von diesen Texten gelesen, die wirken doch, wie wenn sie aus einem Gusse gegossen wären. Also das ist, also. Das
sind vielleicht die jetzigen eher, nicht?
Nein,
auch damals schon. Genau. Ja. Nein, also wir haben versucht, schon eine gute Arbeit zu machen. Aber der Punkt wäre, dass man vielleicht noch mehr die Bevölkerung sensibilisieren hätte müssen, nicht?
Mit Also mit einbinden mit einfach einbinden. In den Diskurs.
Absolut. Der und das wird ja auch in den angelsächsischen Ländern mehr gemacht, auch in Frankreich, wo so öffentliche Diskussionen zu dem Thema stattfinden. Aber wir haben das auch angedacht damals, aber das Interesse der Bevölkerung war halt nicht so groß, dass sich das dann ausgezahlt hätte. Oder haben es mir nicht gut rübergebracht? Kann auch sein.
Aber waren die Themen, die damals sozusagen diskutiert wurden, wirklich die Themen, die relevanten Themen in der Zeit waren? Es war ja Stammzellen,
ja, das war schon,
Patientenrechte,
ja, das war
damals, der Suizid kam nachher.
Ja, naja, das waren damals waren es wichtige Themen, Stammzellen, nicht künstliche Befruchtung, die ja schon vorher ein Thema gewesen ist vor der Ethikkommission, wo ich mit Professor Bitlinski, also dem berühmten Juristen, eigentlich mitarbeiten durfte beim Fortpflanzungshilfegesetz beim ersten. Aber das war ja lange, bevor die Ethikkommission gegründet wurde. Bitlinski, großer
Ich habe also kurz weg von der Ethikkommission. Ihre Habil-Arbeit war ja auch schon über Chromosomenaberrationen und das war in den 80er Jahren. Also,
das ist richtig, das haben Sie gut recherchiert.
Ja, mit Freude. Da hatte ich noch nicht einmal maturiert, da waren Sie schon an dem Thema komplett.
Ja, das waren numerische und strukturelle Operationen beim gynäkologischen Malignomen. Also es war eigentlich ein onkologisches Thema. Ja, ja, ja. Ein onkologisches Thema. Und die Heidrun hat uns damals, die war Assistentin bei uns, oder die habe ich als wissenschaftliche Kraft angestellt. Und dann haben wir aber natürlich auch noch mit Genetiker zusammengearbeitet. Also das war damals... eigentlich wollte ich mich ja der Endokrinologie nicht widmen, sondern wollte eher in der Onkologie bleiben und habe auch damit begonnen. Und das war dann auch einer der Gründe, warum wir später zu der Auffassung gelangten, dass das Malignom, also der Krebs, ein immunologisches Thema ist. Wenn ein großer Durchbruch kommt, das war also jetzt schon vor 15 oder 20 Jahren unsere Meinung, dann kommt er von der Immunologie. Und wir sind damals gegeißelt worden, weil wir das gesagt haben. Nicht?
Also ich meine auch diese Geschichte mit dem Newsartikel und so weiter.
Richtig, das waren die dendritischen Zellen. Das ist letzten Endes, wäre das ein völlig anderer Zugang damals gewesen zur onkologischen Therapie, nämlich das Immunsystem zu aktivieren. Und das war damals ja alles korrekt. Wir haben eine klinische Studie gemacht und hatten einmal 5 zunächst nur schwerst kranke Krebspatienten behandelt und eine Patientin lebt heute noch. Mhm. Und natürlich hat man damals Drittmittel gebraucht und das war der Grund, warum man dann die Geschäftsführung versucht hat, also Promotion zu machen. Das war vielleicht nicht der klügste Artikel, das ist schon richtig, nicht? Aber die Sache selbst, nämlich dass die Immunologie den Durchbruch in der Onkologie liefern wird, die wird jetzt bewahrheitet. Ja, ja. Wenn Sie sich anschauen, die PD-L1-Positiven ist das Pembrolizumab, also da gibt es Fälle, wo das Melanom mehr oder weniger weggeht, nicht? Und insofern müsste man aber... brauchen das nicht aufarbeiten, aber man müsste das retrospektiv dann jetzt schon damals so auch betrachten, wie wir heute das Wissen haben. Nämlich, dass wenn ein Durchbruch in der Onkologie stattfindet, dann sicher in ganz gewaltiger Weise von der Immunologie. Und interessanterweise, der gleiche Mechanismus, der auch immunologisch interessant ist, hat auch für den Alterungsprozess einen Impact. Denn wenn Sie sich diese T-Zellen anschauen, nicht? Und die Karzinomzelle, die sagt, don't kill me. Und die T-Zelle kann die Krebszelle nicht kaputt machen. Weil die Krebszelle hat irgendetwas, was das Immunsystem stört. Und dann kommen wir mit dem Pembrolizumab und können also dieses don't kill me eliminieren. Und die T-Zelle kann das Karzinom wieder eliminieren und die Frau oder der Patient ist geheilt. Und genau das Gleiche ist im Altern auch. Die alternde Zelle, die so Seneszenz ist und seneszente Proteine produziert, die vermittelt damit dem Immunsystem, dass sie auch Alterszellen eliminieren möchte. Don't kill me.
Ich freue mich so, dass Sie so eine Begeisterung und Freude haben, weil ich meine, ich liebe ja auch Medizin. Es tut sich so viel. Ja? Und das vor 20, 30, 40 Jahren war es jetzt, also es hat sich so viel getan medizinisch und es wird sich so viel weiter tun. Also Sie halten es ja mit Otto Kernberg, haben wir schon gerade besprochen. Ja. Mögen wir alle 120 werden, damit wir noch all diese Entwicklungen miterleben können.
Das hat der Goethe gesagt.
Hat er gesagt, wirklich? Ja.
Plus Luzis meint man. Also, er hat es aber auch dem Eckermann gesagt, immer wieder, dass er deswegen noch länger leben wollte, um zu sehen, wohin die Reise geht. Und im Faust 2 hat er das schon angekündigt. Den Homunculus, das Anti-Aging, die Marktwirtschaft bzw. die Geldwirtschaft, das Ende der Monarchien. Er hat ja prophetisch in die Zukunft geblickt, nicht? Und wollte eigentlich deswegen länger leben. Aber er hat die großen Probleme mit den Zähnen gehabt. Nicht? Das war sein erster Einstieg ins Altern.
Und er, die Zähne. Und er hat gesagt, er würde 120 Jahre alt werden
wollen. Er möchte lange leben, um eben zu sehen, wohin sich die Wissenschaft entwickelt.
Weil sowohl in der chinesischen Medizin als auch in der tibetischen Medizin geht man davon aus, dass die Menschen theoretisch das Potenzial haben, 120 Jahre alt zu werden. Also dass irgendwie
die Spanierin, die also vor 2 Jahren gestorben ist, ist 116 Jahre alt geworden. Also vielleicht stimmt diese Annahme sogar.
Die René Schröder, Professor Schröder, die Sie ja kennen, hat ja irgendwie die Theorie, These, dass wir noch viel älter werden können. Ich muss gestehen, ich habe jetzt vergessen, wie alt es war, aber es war halt... Wäre das ein verlockender Gedanke für Sie, 240 Jahre alt werden zu können?
Die liebe René, die macht ihre Kräutermedizin und jetzt habe ich ja gesagt, sie muss mir jetzt einmal zeigen, wie alt man werden kann. Ja, genau. Dann schließe ich mich dem an. Ja, nicht? Genau. Aber sie hat nicht so Unrecht. Ich schätze, sie war ja in der Frauenklinik, hat dort ihre Karriere begonnen. Nicht?
Das weiß ich gar nicht.
Okay. Das Einzige, worüber wir nicht einer Meinung sind, ist die Frage nach dem lieben Gott.
Natürlich,
nicht?
Da ist ein bisschen
aber wir diskutieren auch darüber, ohne uns in die Haare zu geraten.
Ja. Aber ich finde nämlich den Gedanken, jetzt 240 Jahre alt zu werden, also ich finde es irgendwie fein, dass auch ein Ende absehbar ist, weil wollen wir noch 3 Dinge studieren, wollen wir noch 2 Kinder in die Welt setzen, wollen wir noch, also ist irgendwie ist es...
Ist richtig, ja. Ja, aber es geht ja weiter in irgendeiner anderen Form,
aber anders.
Denn Energie vergeht nicht.
Ja. Nochmal auf die Ethikkommission. Wären damals Themen gewesen, die Sie gerne in die Ethikkommission eingebracht hätten, die damals nicht diskutiert wurden?
Also, ich möchte jetzt nicht wie bei einem Untersuchungsausschuss sagen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. das ist nicht notwendig, weil wir sind ja eher in amikaler Weise und nicht wie bei einem Untersuchungsausschuss versammelt. Aber es würde zutreffen. Also ich weiß das jetzt wirklich nicht mehr, ob man etwas versäumt hat.
Aber dann wird es nichts Tragisches gewesen sein. Aber da hat nichts unter den Fingernägeln gebrannt oder so.
Nein,
aber Sie haben eh schon mein romantisches Bild von der Ethikkommission so ein bisschen nivelliert.
Vielleicht ist es jetzt anders, muss man dazu sagen, nicht? Ja. Aber damals war es eine Sturm- und Drangzeit.
Sturm- und Drangzeit. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Am Schluss würde ich Sie dann gerne, ganz am Schluss, dann gerne fragen, wie Sie sterben möchten einmal. Vielleicht gehen wir ein bisschen zu den Büchern. Oder, vorher diese Frage, haben wir gedacht, die würde ich Ihnen sehr gerne stellen. Ich war selber mal von einem Leiter eines Tumorboards eines Bundeslandes eingeladen vor Betroffenen und Angehörigen, der zu einem Informationstag gemacht. Mhm. Und da war ein Theologe und ein Psychoonkologe und ich über asiatische Medizin zu sprechen. Und der Psychoonkologe, der vor mir gesprochen hat, hat zu den entsprechenden Tumorpatienten und Angehörigen gesagt, und das ist jetzt die Aussage, sie haben nichts falsch gemacht. Mhm. Und scheinbar ist das in der Onko-Reha sozusagen das Wording, das man dem Patienten sagt. Gibt es da Gedanken zu dieser Aussage von Ihnen?
Schauen Sie, das ist immer gut, denn das Wort Vergebung, das es im Christentum gibt, muss auch hier eine Rolle spielen und tut sicher dem Patienten gut. Aber wenn Sie sich gestern oder vorgestern die Headlines angeschaut haben, von einer amerikanischen Untersuchung, dass ein Teil der Malignome verhindert werden könnte. Mhm. Nicht? Und dass ein großer Teil dadurch entsteht, dass man eben etwas macht, von dem man weiß, dass es onkologisch gefährlich ist, vom Rauchen angefangen bis zum Übergewicht, nicht? Dann wüsste man schon, dass man einiges besser machen hätte können. Aber auch hier gilt das Verzeihen. Mhm. Und es hat keinen Sinn, also den Patienten Vorwürfe zu machen, sondern ihnen zu sagen, wir blicken in die Zukunft, wir blicken nach vorne und schauen, ob wir es besser machen können.
Das Verzeihen finde ich einen schönen Punkt, nämlich jeder Mensch sich selbst.
Schauen Sie, das ist auch Grundlegendes. Und wenn man jetzt fragt, was unterscheidet letztendlich die Religionen, nicht? Und was unterscheidet das Christentum von Judentum? Was unterscheidet das Christentum vom Islam? Und vice versa. So ist es diese Bitte des Vaterunsers. Mhm. Und das muss man oft genug, man kann es nicht oft genug sagen, nicht? Vergib mir meine Schuld, so wie auch ich meinen Schuldigern vergebe. Ein wichtiger Punkt. Und noch einmal auf die Börse der Weltanschauungen zurückzukommen. Also mit dieser Aussage pumpt das Christentum in ganz besonderer Weise. Mhm. Weil es das ins, also mir ist keine Religion bekannt, wo das so expresses Verbes auch gefordert wird. Mhm. Nicht? Mhm. Rechte Wange, linke Wange. Mhm. Und das würde natürlich für das Persönliche, für die persönliche Kommunikation vieles bedeuten, aber natürlich auch für die Weltpolitik. Denn wenn Sie sich die Kriegsherde anschauen, es gibt kein Versöhnen, es gibt kein Vergeben. Und das ist das große Problem. Würde man vergeben, wir hätten keinen Nahostkrieg, wir hätten keinen Ukraine-Krieg. Man müsste vergeben.
Sie zitieren da immer Professor Burger.
Bitte?
Sie zitieren regelmäßig Professor Burger mit dem 11. Gebot.
Naja, das ist gut, dass Sie das, Sie haben das wirklich gut recherchiert. Naja, der Friedrich Burger, das war ein großer Philosoph, ein wirklich großer Philosoph, war mit mir im Kuratorium Alpbach zusammen und hat bis zum Schluss gezweifelt, das Christentum recht hat oder ob es überhaupt einen Schöpfer und einen Gott gibt. Und er war der Meinung, dass das Christentum so etwas wie eine große Organisation für Jenseitsversprechungen ist.
Moment,
und
okay.
Eine Organisation für Jenseitsversprechungen. Mhm. Nicht? Und ich habe aber dann immer wieder versucht zu erklären, dass es viele Kulturen gibt, wo es keine Jenseitsversprechung gibt. Und die sind trotzdem ganz gut unterwegs gewesen, ohne Neurosen. Vor allem aber, dass die subatomare Physik uns heute zeigt, dass es sehr wohl auch jenseits unserer körperlichen Welt andere Seinsweisen gibt. Und wenn man daher auf die reflektiert, dann sind das keine Versprechungen, sondern das ist es intellektuell redlich, dass jemand natürlich in einer Glaubenshaltung auch diese Weiterexistenz, Energie zum Beispiel, mit religiösen Inhalten verbindet.
Also Professor Burger kam erst in der letzten Abschnitt seines Lebens zu dieser...
Naja, ich glaube, der hat das so expresses Verbes, hat das nicht gesagt, aber er hat also immer wieder davon gesprochen, dass es Jenseitsversprechungen gibt und das Christentum organisiert, das ist ein organisiertes Versprechen. Und Philosophen aus Österreich, berühmte Philosophen, greifen auch das immer wieder auf, nicht? Okay. Und sind Feuerbachianer, obwohl ich persönlich glaube, Feuerbach ist erledigt. Der Sensualismus, nicht? Der von Descartes eigentlich sich ableitet, der Sensualismus ist passé. Denn zu sagen, es existiert nur das, was wir angreifen können oder was wir mit unseren Sinnen erkennen, das ist infantil, könnte man fast sagen. Ich möchte das nicht dem Philosoph, der das immer wieder zitiert, jetzt ausrichten müssen. Darum sage ich auch keinen Namen, aber es ist infantil.
Die Frau Dr. Markovic, mit der durfte ich auch im Podcast aufnehmen, hat mir erzählt von einem Philosophen, Hans-Georg Gadamer oder Adamer, ist irgendwie mit 102 Jahren verstorben. Und als er 100 wurde, wurde er gefragt, so was ist die Essenz seiner Erkenntnis? Und dann hätte er gesagt, der andere könnte Recht haben, was ich irgendwie auch eine schöne Erkenntnis finde im Lauf der Jahre.
Wenn man, vielleicht der andere, der das Transzendente.
Genau, also weiß man nicht, was er damit gemeint hat, aber sozusagen, okay, da gibt es Dinge, die man per se nicht so am Bildschirm haben könnte.
Ja.
Kommen wir zu den Büchern.
Bitte, kurz. Die Bücher kann man
Nein. Also erste Frage, warum schreiben Sie diese vielen Bücher? Ich meine, Sie haben ja erst wissenschaftlich publiziert, dass... Das können Sie gut, also 300 Publikationen mindestens im PubMed. Dann kamen diese wirklichen Bestseller und dann sogar ein Roman. Was treibt Sie an?
Ja, einerseits mache ich es gerne, es ist keine Belastung. Auf der anderen Seite, wenn man alt genug ist, gell, dann ist das Herz immer voll und dann möchte der Mund übergehen.
Ja.
Und dann habe ich natürlich einen Verlag, der das wirklich hervorragend macht und der mich bis zu einem gewissen Grad immer auf Trab hält und sagt, da wäre eine gute Idee oder könnte man nicht darüber etwas machen. Also das ist so eine Dreierbegründung.
Das heißt, die Themen werden teilweise wirklich an Sie herangetragen und dann wird gefragt,
sowohl als
wollen
auch,
Sie da zu dem Thema?
Ja, sowohl als auch. Also ich habe schon die ersten Bücher. Ja, nein, es ist sowohl als auch. Es ist ein Dialog mit einem wirklich sehr guten Verlag und so entsteht es dann halt.
Und haben Sie eine Schreibroutine, also jeden Tag 2 Stunden am Abend? Oder?
Ich diktiere.
Ah, das habe ich früher auch gemacht.
Diktiere.
Ich habe es auch diktiert und schreiben lassen.
Ja.
Angenehm, gell?
Ja.
Sehr angenehm.
Nein, ich käme nicht zurecht.
Ja, habe ich auch gemacht.
Dann machen wir 2 Bücher pro Jahr. Also,
ja. Eben, Sie haben einen enormen Output.
Ich muss diktieren.
Und Sie jeden Tag so eine Stunde, also so täglich wie Zähneputzen ein bisschen, oder?
Naja, nachdem ich jeden Tag ordiniere, ist das manchmal schwierig. Also erst Wochenende. Wochenende und die freien Tage zu Weihnachten und zu Ostern.
Aber freut mich, dass Sie es auch diktieren, weil ich habe so TCM-Fachbücher geschrieben und die ersten 10 habe ich alle wirklich diktiert. Die wurden mir dann geschrieben und dann habe ich es bekommen und überarbeitet.
Ja.
Also unendliche, weil ich ja mit Einfingersuchsystem langsam schreibe auch. Also
ja, das 10-Fingersystem ist einer der wenigen Dinge, von denen ich glaube, dass sie mir viel gebracht haben im Gymnasium.
Ja,
also wir Stenografieren und Maschinenschreiben
gelernt.
Und das Stenografieren habe ich damals beim Kardinal König gebraucht, wie ich Sekretär war.
Ja, ja.
Der hat immer diktiert und ich musste da mitschreiben. Ne?
Ja, ja. Und also jetzt, der Roman ist ja wirklich nochmal, denke ich, eine besondere Herausforderung gewesen, weil er ganz etwas anderes ist.
Mhm.
Ich habe schon ein bisschen gehört, die Vorgeschichte, okay, ein Historiker in Graz und
richtig.
Die Kollegen am AKH, die gesagt haben, jetzt schreiben Sie doch mal.
Ja.
Aber dann wirklich sich hinzusetzen, ist ja noch eine andere Geschichte. Da nehme ich an, haben Sie erst recherchiert.
Ja,
relativ viel historische Fakten einfach. Dann haben Sie, also ist ja doch fiktiv, also viele, wie soll ich sagen, da ist ja auch viel Eigenkreation dabei.
Ja.
Das war alles in Ihrem Geist schon fertig, bevor Sie es geschrieben haben, oder? Hat sich
es war, vor allem das Bemühen, Jesus in einer anderen Gestalt, nämlich als Mensch, darzustellen und damit auch von einer Seite, wo man es darf, ohne mit der Inquisition in Berührung zu kommen, zu illustrieren, dass wahrscheinlich das sich so ereignet hat, dass er uns in allem gleich gewesen ist, nicht? Und das kann man natürlich bildlich in einem Roman am besten
wunderbar machen,
thematisieren, weil es war ja keiner von uns dabei, aber es war sicher nicht so, dass er wie ein Zampano da war und Wunder gewirkt hat und jeder hat gesagt, das ist einer, der zaubern kann. Er war kein Zauberer, nicht? Und es sind auch manche Wunder nicht gelungen.
Sie wurden ja schon gefragt über das Buch und das war eine der Hauptaussagen, dass es nicht die Wunder sind.
Na, ganz im Gegenteil. Nicht denken Sie
sondern
an
die Botschaft.
Die Botschaft. Denken Sie an die Versuchung, unmittelbar vor der Lehrtätigkeit Jesu ist er ja vom Teufel versucht worden. Und die größte Versuchung war, ich gehe mit mir auf die Zinnen des Tempels, der war damals ja auch sehr hoch, 60 oder 70 Meter, stürze dich hinunter. Und wenn du da unten gut ankommst, wenn du dieses Wunder wirkst, dann glauben wir an dich.
Ja, ja.
Und auch die Enttäuschung, die der Herodes hatte, als man Jesus vorgeführt hat. Herodes hat gedacht, da kommt ein Wunderwutze, der ihm jetzt einige Wunder zeigen wird, nicht? Und sich damit legitimiert, nicht? Und das war nicht so. Also das muss man schon sagen. Das Wunder ist ein Zeichen und mit dem Zeichen kann man auch einiges erklären. Aber es ist nicht die Legitimation des Christentums.
Das Buch, weiß ich gar nicht, vor 2, 3 Jahren ist es rausgekommen, ungefähr, kann das so sein?
Ja,
wenn man zurückblickt, also ich habe selber ein paar Bücher geschrieben, mit manchen bin ich gar nicht zufrieden oder nein, stimmt gar nicht. Manche weiß ich, ich habe geschludert beim Schreiben, bei manchen denke ich mir aber ganz gut und bei manchen, wenn ich sie aufschlage, bin ich schon fast beseelt, weil ich es so gelungen finde.
Mhm.
Wie geht es Ihnen mit dem Buch?
Also generell sage ich Ihnen ehrlich, ich kann meine Bücher selbst nicht mehr lesen.
Ja, ja.
Ich bin ja in Hollabrunn in die Schule gegangen, nicht? Und die haben sich in ihrem pädagogischen Konzept an den Professor Hahn angehalten. Hahn war ein deutscher Pädagoge, der auch der Prinz Philipp war bei ihnen übrigens, nicht? Der musste dann fliehen nach London. Und Hahn hat immer gesagt, in seinen Kindern vieles, also Sport und kalt duschen etc.
Ja, ja.
Das haben wir alles in Hollabrunn gemacht, nicht? Und er hat aber dann eines gesagt: Ihr müsst versuchen, in eurem Leben einen großen Bogen um euch selbst zu machen.
Ja.
Sich nicht immer wichtig zu machen, sondern macht einen Bogen um euch selbst, nicht? Und insofern Also ich schreibe mit Freuden Bücher, aber wenn es einmal fertig ist,
schauen Sie nicht mehr
dann
rein.
Schaue ich nicht mehr rein.
Auch nach 10 oder 20 Jahren?
Ja, schon ab und zu. Das kann man nicht verhindern, nicht? Aber im Prinzip mache ich da, ist komisch, vielleicht ist das auch eine Neurose.
Aber ich kann es nachvollziehen, weil also sowieso, ich glaube, man hat das Buch geschrieben, dann, also ich freue mich ein bisschen, dass das Buch dann meine Bücher dann gelesen werden.
Ja,
weil das nimmt ja dann irgendwelche Wege, die wir gar nicht unter Kontrolle haben. Und es hat eine Schönheit irgendwie, wenn sich das so verbreitet. Ich habe noch nie irgendjemanden gesehen, also das wäre irgendwie so ein, hoffentlich erlebe ich es noch, jemand in der Straßenbahn, der dort sitzt und mein eigenes Buch liest. Ja. Ist Ihnen sowas mal passiert? Also das wird irgendwie ein surrealer Moment sein, glaube ich.
Ja, ja.
Da freue ich mich ein bisschen drauf.
Na ja, sicher. Ja,
aber sonst in die Bücher reinzuschauen.
Ja, es gibt ja auch viele, die irgendwo einen Podcast machen, Fernsehsendung, und dann lassen sie sich genau beraten beim Wiederzusehen, was muss man besser machen und wie muss die Krawatte sein und was soll man nicht sagen und was soll man sagen. Ich schaue mir auch die eigenen Sendungen nie an. Ich kann sie auch gar nicht anschauen. Ich habe fast eine Scheu, mich dazu wiederzusehen.
Es ist natürlich... Wahrscheinlich, weil es eh so fantastisch gut kann.
Nein, das glaube ich nicht. Es wäre sicher optimierbarer, aber ich lebe heute mit den Mankos.
Aber ich glaube, das ist genau das, was uns ja als Menschen ausmacht, oder dass wir nicht KI-gesteuert, novelliert, perfekt sind, sondern dass wir halt so. Also ganz ein anderes Thema, aber ich habe mit einer Ärztin gesprochen, die auch komplementärmedizinisch homöopathisch arbeitet. Und man kann ja schon vieles mit der KI machen.
Ja.
Und ihre Frage war, was wird in Zukunft unsere Aufgabe als Mediziner sein? Und sie kam zu dem Schluss, paradox um die Ecke zu denken, also das Unerwartete zu machen, weil der Durchschnitt wird uns eh vorgeschlagen, so ungefähr.
Das ist richtig. Ne? Es ist jeder Patient ist ein Kriminalfall. Und ich sage meinen Studenten immer wieder oder den jungen Mitarbeitern von früher, ihr müsst den Rock des Arztes ausziehen und den Mantel des Kriminalinspektors anziehen. Und ihr müsst fragen.
Ja. Nicht?
Aber natürlich, man hört nur das, was man weiß.
Ja.
Man sieht nur das, was man kennt. Also wenn man nichts weiß, dann ist man kein guter Kriminalinspektor.
Ja, nicht? Ja.
Und deswegen glaube ich auch, das wird die KI nie ganz erkunden können, denn es gibt immer wieder Aspekte, die noch nicht eingespeichert sind, obwohl also Millionen Menschen vielleicht also darüber nachgedacht haben. Also wir haben ja jetzt eine Veranstaltung in der Gesellschaft der Ärzte entwickelt, die künstliche Intelligenz eines Tages, ein Bewusstsein. Und da haben wir einen Neurochirurgen, den Dekan aus Linz, eingeladen. Also ich persönlich glaube nicht, dass es zu einer Bewusstseinsbildung kommt, aber wir werden ja sehen, was er uns erzählt.
Tja, also medizinisch wird sich schon viel tun, aber Bewusstsein...
Ja, und vor allem die Zuneigung ist das Wichtige.
Ja,
die Zuneigung.
Empathie, all diese Sachen nicht zu lernen.
Es gibt Menschen, die Wärme ausstrahlen und es gibt Menschen, die Kälte ausstrahlen. Und die KI ist ein Mensch, unter Anführungszeichen, der Kälte ausstrahlt. Selbst wenn man ihn so speist, dass er noch nette Dinge sagen kann.
Nicht? Ich war im Juli auf einer Konferenz in Portugal, wo Menschen waren, die aus Pflanzen, Monosubstanzen extrahiert haben, um dann halt Medikamente auf den Markt. Und es waren Russen da und Ukrainer und Israelis und Palästinenser und also Chinesen. Und gerade die Chinesen haben unendlich viel mit KI geforscht, also Vorforschung, um dann in die praktische Forschung zu gehen. Und da war ein unendlich guter Vortrag von einem chinesischen jungen Forscher. Und meine Take-Home-Message von ihm war, die KI tries to please us, also sie will immer nett zu uns sein.
Ja, ja.
Also das ist so eine Geschichte.
Ja, ja.
Per se als Mediziner wollen wir, aber das hat eine andere Ebene trotzdem. Also diese menschliche Zwischenkommunikation.
Schauen Sie, wir wissen ja, dass wir auch mit der Haut kommunizieren. Nicht? Und wir wissen, dass wir auch mit den Sinnesorganen kommunizieren. Die Haut hat ja Opsine zum Beispiel, nicht? Die Haut kann Hormone bilden. Die Haut bildet Pheromone, das heißt also Substanzen, die das olfaktorische System das Gegenüber erkennt. Also das kann die KI alles nicht.
Gott sei Dank. Jetzt schaue ich nur kurz auf die Uhr, um zu schauen, wie viel... Ah, wunderbar. Dass Sie noch gemütlich sozusagen weiter behandeln können. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich schon langsam in die letzten Fragebereich reinkommen.
Ja.
Eine der Vorfragen ist immer, womit beschäftigen Sie sich zurzeit? Also was
Naja, zurzeit konkret und generell konkret natürlich mit der Frage, warum wird der Grönland Hai so alt?
Entschuldigung, warum?
Warum wird der Grönland Wal,
Ja,
Entschuldigung,
ja.
der Grönlandwal so alt?
Oh, okay.
Das gibt es also nicht nur die Heatshock-Proteine,
Ja.
die wir in der Sauna freisetzen, sondern es gibt auch die Cold-Shock-Proteine.
Okay.
Und die beeinflussen das Immunsystem. Und daher kommt wieder das
Ja,
Immunsystem, über
ja.
das wir vorher reden, ins Spiel. Nackt, Maus, Nacktmullen. Warum werden die so alt? Warum hat der Elefant kein Karzinom? P53. Also das beschäftigt mich momentan jetzt konkret. Generell natürlich die MikroRNA und die Epigenetik. Epigenetik, weil das ja für unser Fach wichtig ist, die Prägung der Kinder. Die Prägung letzten Endes auch durch die Mutter während der Schwangerschaft, nicht? Die erste Berührung, das erste Streicheln, den ersten Kuss bekommt die Mutter, das Kind oder bekommen wir noch im Mutterleib durch die Kindesbewegungen in der bereits 8., 9. Woche. Wir spüren die Mutter, wir werden von der Mutter letzten Endes gestreichelt. Und wenn wir dann auf der Welt sind und der Homo sapiens kommt extrem unreif zur Welt, weil natürlich der aufrechte Gang impliziert, dass das weibliche Becken nicht größer als 10 cm sein darf. Sonst wäre der aufrechte Gang nicht möglich. Und deswegen muss das Menschenkind völlig unreif, sieht man ja, wenn es dann da am Bett liegt, zur Welt kommen, hilfsbedürftig, dem Tod geweiht, wenn man sich nicht kümmert. Und dieses Kind kennt noch die Kindesbewegungen, das Streicheln durch die Mutter in Utero und möchte das natürlich auch dann in den ersten 1000 Tagen seiner Existenz haben. Und das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass das Streicheln und Schmusen eines neugeborenen Kindes 1000 Tage hindurch existenziell ist. Und wenn das fehlt, dann kommt es zu den großen Problemen, die wir in der Kindheit oder mit der Jugend momentan haben. Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen, Psychopharmaka-Gebrauch etc. etc. Also das ist ein wesentlicher Punkt, der mich interessiert, nämlich die epigenetische Prägung. Keine Kraft und keine Zeit sind in der Lage, diese geprägten Formen zu eliminieren, hat schon der Goethe gesagt. Dann natürlich die RNA. Die RNA-Impfung war vielleicht nicht das Musterstück der RNA-Biologie, aber es war der Beginn. Und die RNA-Biologie ist sicher etwas, was auf uns zukommt, was die Medizin verändern wird und wo wir auch erkennen, dass zum Beispiel Pflanzen, weil das heute schon thematisiert wurde, Pflanzen RNA-Stücke besitzen. Die brauchen ja die viel mehr als der Homo sapiens, weil damit können sie regulieren und diese RNA möglicherweise für den Menschen ganz von besonderer Bedeutung wäre. Taxol, nicht? Taxol ist bekannt. Taxol ist deswegen so ein Chemotherapeutikum, weil es zwei RNA-Stücke besitzt, nicht weil es eine Pflanze ist, pazifische Eibe, glaube ich, sondern weil diese beiden RNA-Stücke gezielt beim Mammakarzinom die Tumorgenese hemmen. Und das ist der Grund. Und das ist sicher die Zukunft. Nämlich, dass man auch hier die gesamte Schöpfung, auch das Pflanzenreich involviert. Und ich glaube, dass die RNA-Biologie und auch die Epigenetik auch den Alterungsprozess zu einer Gleichung machen wird. Und in der Gleichung werden wir verstehen, warum der Mensch altern kann und er muss und was man dagegen tun könnte.
Ich merke gerade, jetzt wo wir zum Schluss, also sowieso, es gäbe so viele Themen, über die ich sie, also ich gerne mit Ihnen sprechen würde, auch wenn es jetzt gar nicht passt, den restlichen Podcast, aber der Sicht des Gynäkologen und Endokrinologen, also gerade, also es geht ja schon um, also Gynäkologie hat sich ja weit, weit entwickelt und man
Richtig.
hat zu verschiedensten Themen wirklich viel beizutragen.
Ja.
Ich würde gerne über Long-Covid fragen,
Ja.
Hormone, also sowohl die Covid-Infektion, Long-Covid, Chronik-Fatigue-Syndrom. Haben Sie da mit Ihrer Expertise Ansatzpunkte, wo man sagt, da könnte man hinschauen?
Schauen Sie, da antworte ich mit gemischten Gefühlen und zwar deswegen, weil wir wissen, und das ist gezielt Ihre Frage, wir wissen, dass Frauen im geschlechtsreifen Alter protegierter sind. Die erste Studie aus Wuhan hat gezeigt, also unmittelbar nach Ausbruch, dass Frauen vor der Menopause eine viel größere Überlebensquote haben als Männer, allerdings nur dann, wenn sie noch nicht in der Menopause waren.
Ja, ja.
Und wenn sie dann in der Menopause gekommen ist, dann war das Problem. Und das zeigt uns natürlich schon, dass die protektive Wirkung der Eierstockhormone auf das Immunsystem gewaltig ist. Gewaltig.
Also wäre der ganz einfache Schluss, Hormonersatztherapie oder?
Naja, man kann es jetzt nicht verallgemeinern, aber das ist ein Aspekt, wo der Gynäkologe sagt, das interessiert mich und da gibt es etwas, was interessant wäre. Nicht? Natürlich die Nebenniere beim Long-Covid auch ein ganz ein wichtiger Punkt. Gemischte Gefühle habe ich deswegen nicht, weil ich vor mir noch die Lancet-Arbeit aus dem Februar 2020 habe, Mitunterschreiber Drosten. Und damals wurde, ich komme sogar auf den Beginn unseres Gespräches zurück, wurde zum ersten Mal das Wort Konspirationstheoretiker verwendet. Lancet-Arbeit von Drosten. Und der sagt, das Virus ist aus dem Labor gekommen, den sollen wir als Konspirationstheoretiker bezeichnen. Und das haben 10 oder 20 Wissenschaftler mit unterschrieben. Bis heute wissen wir nicht, von wo das Virus wirklich kommt.
Ja, wir wissen es nicht.
Nicht? Ja. Und wenn man schon 2 oder 3 Monate nach Ausbruch des Virus sagt, der das sagt, ist ein Konspirationstheoretiker, dann sieht man einerseits, wie vorsichtig man sein soll. Nicht? Und auf der anderen Seite, wie schlecht es ist, jemanden abzuqualifizieren, obwohl die Geschichte noch nicht das letzte Wort gesprochen hat. Ich sage nur Semmelweis.
Ja. Nur aus dem Grund, weil Sie ja gleich die Ordination wieder voll haben.
Ja.
Vielen Dank schon mal für das Gespräch bis daher. Nun gerne die letzte Frage. Das hat sich so eingebürgert bei uns. Wie würden Sie gerne eines Tages sterben?
Noch in der geistigen Kompetenz und noch mit der Möglichkeit zu sagen, jetzt betrete ich das Tor in eine andere Welt. Und durchschreite es.
Ja. Kurz und bündig die Antwort.
Ja.
Dann, ich weiß, ein runder Geburtstag.
Worüber man nicht viel reden soll oder kann, darüber soll man
das
schweigen.
Ja, weiß.
Wittgenstein, ich wohne in der Wittgensteinstraße.
Also ich weiß, heuer steht ein runder Geburtstag an, da darf ich gleich im Voraus alles Gute wünschen.
Den mag ich einen großen Bogen, den erwähnen wir lieber nicht.
Ja, den erwähnen wir nicht, genau. Also, den schneiden wir raus. Nein. Vielen Dank für das Gespräch. Es war eine Freude. Ich wünsche Ihnen noch, mögen Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.
Danke recht herzlich auch für die Einladung und dass Sie sich so gut vorbereitet haben.
Es war mir eine Freude. Dankeschön.
Dem Herrn Kameramann auch alles Gute.
Vielen Dank. Es war eine Freude zuzuhören. Dürfte ich eine Frage stellen?
Ja, natürlich.
Sie haben von der Gehmeditation gesprochen. Könnten Sie uns eine Anleitung geben?
Von was? Von der?
Von der Gehmeditation.
Von der Meditation?
Ja, vom Meditieren beim Gehen, beim Spazieren.
Beim Gehen.
Wie machen Sie das? Also was ist der Prozess? Als kleine Anleitung für die Leute, die vielleicht sich das zu Herzen nehmen sollen.
Der Prozess ist, dass ich mit einer Idee in den Wald hineingehe und noch keine Lösung habe mit einer Fragestellung. Und während ich gehe und damit die Bewegung mache, nicht, und auch die Bäume anschaue, den Himmel, die Wolken, die vorbeiziehen, versuche ich eine Lösung zu finden und denke nach in verschiedene Richtungen. Der Denkakt ist ein Denkakt. Und dann kommt nicht immer, aber manchmal doch die Lösung. Und das immer in der Früh. Also in der Früh ist der Geist noch am wachesten. Ne? Man hat die besten Erkenntnisse, hat man immer noch am Aufwachen. Wenn man im Halbschlaf ist, also man wacht gerade auf, ist noch ein bisschen im Halbschlaf und dann kommen die richtigen Entscheidungen. Das muss man nützen. Und sonst halt also dann, wenn man im Wald ist. Ja.
Danke.
Du könntest.